Unser Predigttext steht im Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 5 bis Vers 8. Jeremia 23, Vers 5 bis Vers 8. Wir haben gestern ja hier eine so schöne und eindrucksvolle Adventsfeier schon gehabt. Und da ist immer ein Höhepunkt, wenn man die verschiedenen Verheißungen auch aus dem alten Bund hört, die auf das Kommen des Messias Jesus hinweisen. Und eine dieser Adventsverheißungen steht hier beim Propheten Jeremia. Es ist in dem Kapitel, das von dem Versagen der Führer handelt im Volk Israel, der Hirten. Da sind die weltlichen und die geistlichen Führer, die Verantwortung für das Volk tragen, die statt des Wortes Gottes dann nur ihre eigenen Gedanken und Träume verwirklichen und verkündigen. Und da mittendrin gibt Jeremia im Auftrag Gottes dieses große Wort der Zusage: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Es kommt ein paar Mal vor, diese Bezeichnung, auch im Kapitel 33 im Jeremia-Buch, aber dieses Bekannte auch in Jesaja 45, wenn die Bibelkenner das auch zum Anlass nehmen, ein wenig das durch die Schrift zu verfolgen, wie das zusammenhängt. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Das war das Ereignis, das Israel zum Volk gemacht hat, damals am Schilfmeer. Sondern das neue Erwähnen wird sein, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Herr, lege du uns dein Wort selbst aus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich an dieser schönen Adventszeit. Und es sind nicht viele in unserem Volk, die nicht etwas spüren von der Freude, die hier ausgeht. Überall, da sind die Menschen angerührt, aber wir als Christen müssen den Menschen helfen, die Freude zu sehen. Und den Leuten zu sagen, warum sich lohnt, Fest zu feiern. Und jetzt gerade diese Adventssonntage helfen uns dazu, viermal noch den Blick genau drauf zu richten, auf was es ankommt, die große Freudenaktion Gottes. Und was da an Licht scheint in der Dunkelheit und was da hell werden kann. Hab den Eindruck, wenn Sie in diesen Adventstagen mit anderen reden, Sie werden viele treffen, die verwundert aufhorchen, wenn Sie sagen, es gibt viele Gründe, um fröhlich Weihnachten zu feiern. Denn wahrscheinlich wollen alle feiern, aber sie wissen nicht, wie man das richtig macht. Und wie schön wird's. Und wie es ein Fest wird. Manche werden sagen, bei mir, da kann's gar kein Fest werden. Dann erzählen sie von den Bekümmernissen. Es gibt ja so viele. Und dann werden Sie gerade vom Evangelium sagen können, dann erst recht, Sie können noch viel besser Weihnachten feiern und Advent feiern als an normalen Tagen und Jahren. Wir wollen den Menschen helfen, dass sie zur Freude kommen. Und da sind wir heute dankbar, dass wir den Jeremia haben mit seinem Prophetenwort, der uns dorthin weist, wo die Freude liegt. Es gibt viele Freuden an Weihnachten, viele Festesfreuden. Oh, das schmeckt so gut, das Gebäck der Hausfrauen, und wenn sie diese Adventsgestecke machen und die Kerzen anzünden, das ist alles schön, wenn sie den Baum richten und wenn sie mit Kindern feiern und wenn sie die Lieder singen und musizieren. Aber wir wollen sagen, die Freude ruht noch mehr in der Mitte. In allen Adventsverheißungen der Bibel heißt, immer wieder geht's um den einen, der da kommt. Da kommt der Messias, König Jesus. Und sie sagen immer in diesen großen Verheißungsworten, den König Messias, den Gesalbten Gottes. Und sie wollen damit zum Ausdruck bringen, der in unserem Leben die entscheidenden Veränderungen bewirken kann. Jetzt habe ich die Bitte an Sie, und ich will das gleich an den Anfang der Predigt stellen. Sie sollen Jesus in Ihr Leben einlassen. Jesus soll in Ihrem Leben den ganzen Zutritt haben, in alle Bereiche Ihres Lebens, dass er herrschen kann als der König. Dann ist die Festesfreude da. Aber nun will ich diese Worte des Jeremia, die er im Namen Gottes spricht, ein wenig wieder meiner Gewohnheit treu aufgliedern, dass wir das von verschiedenen Seiten her betrachten. Zuerst einmal ein verzweifelter Blick durch. Ein verzweifelter Blick durch. Schade, dass Sie den Propheten Jeremia noch nicht ausreichend genug kennen. Man kommt ja nie an ein Ende. Man sollte noch viel mehr lesen. Er war verzweifelt. Mir ist das erst aufgegangen vor Jahren, als wir in Holland Urlaub machten, in Oostkapelle. Es war ein herrlicher Urlaub, ein schöner Sommer, der Campingplatz war leer und der Strand war so schön und das Essen schmeckte so gut und am allerschönsten war in dem Urlaub der Regen. Urlaub! Und Regen kann wunderschön sein, denn in Holland und im benachbarten Flandern gibt's so herrliche Museen. Wir sind ja keine Museumsmuffel und so haben wir eigentlich erst zögernd das als Notprogramm im Regen ergriffen, aber wir waren beeindruckt, was wir da an Kunstschätzen gesehen haben. In Gent oder in Antwerpen oder dann in Amsterdam und in anderen holländischen Städten. Aber dort im Rijksmuseum in Amsterdam hat mich das Bild von Rembrandt fasziniert. Schade, wenn Sie nur die Nachtwache dort angesehen haben. Nein, das Bild, das Rembrandt gemalt hat von dem trauernden Jeremias. Und ich habe mir einen Druck mitgenommen und in meinem Arbeitszimmer aufgehängt, weil man nicht fertig wird, dieses Bild anzusehen, wie dieser Jeremias nach der Darstellung von Rembrandt sein großes Haupt in den Arm stützt. Und dann schaut er auf den Boden und da quellen noch die Rauchwolken des zerstörten Jerusalem hervor. Man sieht im fahlen Licht die zusammengestürzten Säulen. Die ganze Schönheit Jerusalems ist zerbrochen. Jeremia hat ja die Klagelieder gedichtet. Jene erschütternden Gesänge, die da kommen, wo er sagt, ich habe mir die Augen ausgeweint. Ich kann nicht mehr heulen. Ich bin am Ende. Und dann können Sie das auf jeder Seite beim Jeremia lesen. Wie ist Jerusalem so gräulich hinuntergestoßen? Es ist niemand mehr da, der trösten kann. Rembrandt hat auf dieses Bild noch gemalt wie so ein ganz kostbar gewebter Teppich am Rande dieser Sitzgelegenheit da liegt und noch ein Stück von so einer Goldkrone, die in den Staub hinuntergetreten ist. Und da erinnert er an dieses Wort vom Jeremia, wie sind die goldenen Gefäße zerbrochenen zerschlagen. Der Jeremia sagt von sich selber, ich will nimmer leben. Ich kann es nicht ertragen. Und das Schlimme war ja, er lebte zu einer Zeit, als das alles noch nicht eingetroffen war. Er sah das bloß voraus, Gott hatte es ihm enthüllt. Und er sah die gräuliche Zukunft der Welt.
Und wie Jerusalem, das Heiligtum, zerstört und verbrannt wird. Und darum erhebt er seine klagende Stimme und fordert zur Umkehr auf. Und er ruft die Menschen. Und was tun die? Die lachen nur und sagen, Jeremia, reg dich doch nicht auf, es wird alles gut. Wir haben gute Führer im Volk, wir haben einen guten König. Wir haben die Priester, der Kirchenbetrieb läuft ganz schön. Jetzt wird alles schon recht werden. Wir schauen optimistisch in die Zukunft. Der Jeremia legt immer wieder den Finger drauf und sagt, es ist die Grundlage so verheerend, es kann gar nichts Neues mehr werden. Und so verzweifelt war Jeremia und im Schmelztiegel seiner schrecklichen Zukunftsbilder, die er sieht, da zeigt ihm Gott sein künftiges Heil. Der König kommt, mein Messias kommt und der wird Heil schaffen. Und der wird Israel wieder sammeln nach den schrecklichen Gerichten Gottes. Wenn in diesen Tagen so manche sagen, ich kann nicht Advent feiern, bei mir ist alles traurig, dann muss ich sie jetzt daran erinnern, gerade deshalb, weil sie an dem Jeremia merken, die großen Verheißungen Gottes greifen viel weiter, als sie normalerweise denken. Sie rechnen immer mit den kleinen Hoffnungen in ihrem Lebensablauf. Wie wird es mit der Krankheit weitergehen? Lösen sich meine Sorgen? Oh, es kann sein, dass Gott sie noch viel tiefer hinunterführt. Wir gehen alle durch das Tal des Todes hindurch, wo so viel zerbricht, was uns heute wichtig und groß ist. Aber dass Gott sein Heil aufrichtet bei uns und dass er als der Messias-König uns begegnen will, das war dem Jeremia wichtig. Mach doch die Augen auf, der König kommt. Jetzt, wenn Sie nur einmal in das Kapitel vorblättern können, das Kapitel 22, Vers 14, ich muss Ihnen doch noch 22, Vers 19, einen kleinen Eindruck geben, am Ende von Vers 18, wie der Jeremia lauter Unheilsnachrichten weitergeben muss über den König Joachim, ein gefeierter König, der im Schloss von Jerusalem saß und noch ganz glücklich war, dass er das Staatsschiff durch die Klippen steuert. Und dann sagt Jeremia des Herrn Wort vom König Joachim: Man wird ihn nicht beklagen, ach Bruder, ach Schwester. Man wird ihn nicht beklagen, ach Herr, ach Edler. Er soll wie ein Esel begraben werden, fortgeschleift und hinausgeworfen vor die Tore Jerusalems. Wie hat das damals gegellt in den Ohren? Doch Königswächter, als das Jeremia verkündigt hat. Das darf uns gar nichts mehr ausmachen, wenn wir hören, wie um uns her Menschen klagend in die Zukunft schauen. Ja, da mag manches zerbrechen, aber wir wissen, dass Gottes Heilsgeschichte zum Ziel kommt. Gottes Heilsgeschichte kommt zum Ziel. Jetzt ist nur so wichtig, ist Gottes Heilsgeschichte auch auf Ihr Leben ausgerichtet? Haben Sie Teil an der Heilsgeschichte Gottes? Ich möchte nicht abseits stehen, ich will da sein, wo der König Jesus kommt. Da passiert Furchtbares und Grauenvolles in dieser Welt. Keiner soll klagen, keiner soll uns erst darauf hinweisen. Aber mittendrin, da baut Gott seine Heilsgeschichte und führt sie wunderbar zum Ende. Oder ein anderes Wort des Jeremia, wie er in einer Schärfe sagt, verflucht sei wer sich auf sich selbst verlässt oder auf Menschen verlässt, wer Fleisch für seinen starken Arm hält. So bitter, dass man erleben muss, dass Jeremia recht hat, dass wir mit unserem Können und Vermögen scheitern. Und dann kündet er das Heil, aber da wird der König kommen, der gerechte Spross, und wird sein Reich aufrichten. Ein Verzweifelter blickt durch. Jeremia, schau durch die grauenvollen Abschnitte der Weltgeschichte auf das Kommen Jesu. Mein zweiter Punkt, blickt auf ihn. Wir haben so viele Fragen auch heute in den Gottesdienst mitgebracht. Wie geht das bei mir weiter? Ich sehe nicht in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie sich die Schwierigkeiten bei mir lösen. Ich möchte Sie jetzt einmal bitten, machen Sie so, wie Jeremia von uns verlangt. Blicken Sie nur auf den einen, der da kommt. Und so war es ja bei all den Gestalten, die im Advent Jesu stehen, bei der Maria, bei dem Zacharias, bei dem Simeon und der Hanna im Tempel, die alle nur warteten, wann kommt er denn? Er, der Verheißene, von dem Gott immer wieder gesprochen hat. In ihm muss all die Lösung drin liegen, die mir so wichtig ist und die mich bekümmert. Ich will nur auf ihn schauen, auf die Person, die kommt. Und darum spricht Jeremia nur von dem einen, von dem König, und er gibt uns ein paar wichtige Erklärungen, was man von dem König sagen kann. Er ist ein gerechter König. Jetzt beobachte ich bei mir beim Bibellesen, und das ist interessant, dass wir solche Worte gar nicht beglückt aufnehmen. Wenn ich höre, ein gerechter König, da zucke ich etwas zusammen. Kommt von meinem schlechten Gewissen. Denn gerecht, das heißt doch einer, der straft, einer, der urteilt. Gerechter König ist doch einer, der mich zurechtweist, der mich überführt. Da kann ich mich nicht dran vorbeimogeln. Es geht uns immer wieder so, wenn wir auch daran denken, dass Jesus ins Verborgene unseres Lebens sieht, dass wir erschrecken und sagen, oh, ist unheimlich, ein gerechter König. Sie haben es im Adventslied vorhin gesungen, er ist gerecht, ein Helfer wert. Das ist gar nichts Tröstliches, woher das kommt. Hier haben Sie ein typisches Beispiel, wie Worte im Hebräischen und im Denken Israels eine ganz andere Bedeutung haben als im deutschen Denken. Wir Deutsche denken sehr von Rechtsparagraphen aus. Ist gut so. Nichts dagegen, aber wir denken, wenn wir Recht und Gerechtigkeit hören, denken wir immer an Bußgeldbescheide oder wir denken an Verhaftung und Gefängnis, Gerichtsverfahren, Staatsanwalt. Wir denken irgendwo an einen, der ein Urteil spricht. Und unser ganzes Denken kreist darum, dass doch irgendwo Urteil gesprochen werden muss. Interessant, dass das Denken Israels anders war. Bei dem Wort Gerechtigkeit, das im Hebräischen Tzedakah heißt, oder gerecht sein, dachten sie an was ganz anderes. Einem Menschen zurechthelfen. Etwas, was durcheinander ist, wieder in Ordnung bringen. Vielleicht war das einmal auch die Aufgabe unserer Gerichte. Denn welche Genugtuung kann man empfinden, wenn man einen Menschen für viele Jahre ins Gefängnis bringt, als den, dass er sagt, das hat er verdient. Aber das Ziel muss doch sein, zurechtbringen, helfen, heilen. Und so liegt in diesem hebräischen Sinn von gerecht viel mehr drin. Auf einen zugehen, der in Not ist, der unter die Räder gekommen ist, der im Unrecht drinsteckt, einen zum Guten zu führen, zu erziehen. Sie wissen vielleicht auch, dass in der Reformationszeit, das ja gerade das Luthers Entdeckung im Römerbrief war, er, der so erschrocken war vor der Heiligkeit Gottes. Und er machte damals im Kloster ja eine Entdeckung über der Bibel, dass in diesem Reden des Paulus vom gerechten Gott ja vielmehr das darin steht, dass Gott in seiner Liebe sich uns zuneigt und Sünde auslöscht und Menschen, die auf einem verkehrten Weg bringt, zurechtbringt. Es liegt also vielmehr das Bild Gottes drin, der sich herunterbeugt. Und darum ist das in dem Adventslied wirklich schön besungen. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Gott ist gerecht in seinem Helfen, in seinem Barmherzigsein, in seiner Güte. Und wenn das hier besungen wird von diesem Jeremia in diesem Wort, er ist der gerechte König, dann ist doch das gemeint, er wird sich des Volkes Israels annehmen. Das war der Jeremia, der vorhin noch gesprochen hat, geklagt hat, ist denn keine Salbe mehr in Gilead? Ist da noch ein Heilmittel, um die Wunden zu verbinden meines Volkes? Und was sind denn die Wunden? Die Wunden, das ist die Ungerechtigkeit, das Böse, das sie tun, der Streit, der herrscht, die Gottlosigkeit, die wütet. Und darum ist das eine gewaltige Ankündigung. Es kommt der gerechte König. Jetzt sagen wir das Wort, das für gerecht hier stehen muss, der Heiland. Der Heiland Jesus. Genau das entspricht der hebräischen Erwartung. Der Messiaskönig, der müsste ja jeden verdammen. Es gibt doch keinen Gerechten.
Wo soll es denn einen Gerechten geben? Es gibt selbstgerechte Leute, das ist was Furchtbares. Wo Leute sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber darum freuen wir uns in diesen Adventstagen, dass er, Jesus, zu uns kommt, der Gerechtigkeit und Recht wirkt. Es gibt kein verkehrtes Leben, das er nicht zurechtbringt. Herr, heile du uns in diesen Adventstagen. Und die 4 Wochen Vorbereitung vor dem Fest sollen dazu dienen, unser verkehrtes Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Herr, richte du mein Herz wieder aus auf deine göttlichen Gebote. Gib mir göttliche Gedanken. Korrigier du mich, wo ich falsch bin. Das ist doch das Adventsgebet. Und die ganze Not der Welt ist ja unlösbar für uns. Auf was wollen wir denn unsere Hoffnung richten? Wo soll denn eine Hoffnung in der Welt herkommen? Das ist Christenhoffnung bis zum Ende. Da kommt Jesus und verändert Menschen. In dieser Welt gibt's die Gemeinde Jesu. Leute, die sich ihre Herzen, ihren Willen neu prägen lassen vom König Jesus. Die größte Veränderung, die in der Welt geschieht, geschieht immer noch durch Jesus, den König, der in den Herzen von Menschen Wohnung macht und sie leitet und führt. Lass ihn doch in dein Leben eintreten. Lass ihn doch in dein Leben eintreten. Wie wird ihre Ehe neu? Lass Jesus in dein Leben ein in diesen Adventstagen. Blicke auf ihn. Ja, was wird, wenn mein Leib krank ist? Lass Jesus in dein Leben ein. Und auch im kranken Leib wird er dir Geduld geben und wird dir die Augen öffnen für die kommende Königsherrschaft Gottes und wie du ihn auch mit einem kranken und sterbenden Leib preisen kannst. Und es waren so viele vor dir, die das getan haben. Und wenn so viele junge Menschen heute unter uns sind und wir freuen uns, wenn der Platz nicht reicht, um alle hier in unserer Kirche aufzunehmen, dann wollen wir die jungen Menschen aufrufen, gib doch dein Leben Jesus, dem König, dass er regieren kann bei dir. Und er ist ein gütiger, ein freundlicher Herr, der zurechtbringt. Und dann stehen mir all die Bilder vor Augen, wie er selbst in dem völlig verunstalteten Leben von solchen Menschen, die nur durch ihren Geiz beherrscht waren, durch ihre unreine Triebfantasie, dieses Neue geschaffen hat. Das kann Jesus Menschenherzen verwandeln. Und wenn heute so viele Menschen suchen und sagen, wie wird es in meiner Seele neu, in den Abgründen, wo die Angst mich überfällt, lassen sie doch in die Tiefe ihrer Seele Jesus einziehen. Welch eine Freude kehrt da ein, wenn sie in diesen Tagen Stille haben vor dem König Jesus. Blicke auf ihn und lass ihn regieren. Der soll ein König sein, der gut regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Da freuen wir uns. Das ist schön, das ist gut. So soll er regieren. Bei mir gibt's so viel zu tun. Leider verstehen immer wieder viele die Verkündigung des Evangeliums falsch. Und sie nehmen immer aus der Predigt nur mit, was sie machen müssen. Und sie meinen, so, jetzt muss ich mein Leben ändern. Nein, Jesus muss ihr Leben ändern. Er wird Recht und Gerechtigkeit aufrichten. Lass ihn ein, du musst nur die Türe öffnen, die Tore weit machen, dass er einziehen kann. Noch ein letztes. Da ist lauter Freude. Da ist lauter Freude. Jeremia war voller Klage. Das ganze Buch ist ein einziges Klagelied. Die großen Heilsverheißungen stehen nur noch im Kapitel 31 und 33. Sonst sind lauter Klageworte drin. Verzweifelte Schreie. Ja, es ist schwer, wenn man so den Niedergang des Volkes Israel ansehen muss. Und er hat gelitten, dass die Heilsgeschichte, die einmal mit David begann, so furchtbar endet. Selbst das Heiligtum des Tempels wird zerstört sein. Und dann kündigt hier Jeremia an, wenn der Messias kommt, dann wird er die zerstreuten Israeliten sammeln. Haben Sie es bemerkt, dass das gar nicht stimmt? Das hat sich so gar nicht erfüllt. Der Messias Jesus kam Und sie nahmen ihn nicht auf. Jetzt verstehen Sie die Klage am Anfang des Johannesevangeliums. Er kam in sein Eigentum. Er möchte Israel vollenden und Israel zum Heil setzen für die Weltvölker, wie es die große Planung Gottes war. Und dann schließen sie die Türen zu und dann sagen sie, selbst die Frommen in der Kirche, ich bin recht, ich lebe doch nach dem Glauben. Und sie merken gar nicht, wie die Befreiung erst entstehen würde, wo sie Jesus einlassen. Man müsste eigentlich das Klagelied Jeremias weiter singen, wie die Herzen zugemauert waren. Wir sprachen gestern Abend in der Adventsfeier davon, von den zugemauerten Festungen, wo Gott nicht eintreten darf. Ich habe mir einen alten Band von Zinzendorf herausgeholt. Sie wissen, der hat um 1700 ist er geboren, 1760 gestorben, ist lange her. Und er hat ein Buch über Jeremia geschrieben, Prediger der Gerechtigkeit. Und darin schreibt er zu dieser Stelle, wir wissen nicht, wann die Zeit ist, da das erfüllt wird, da die Juden aus allen Ländern gesammelt werden. Aber wir rufen heute nur Halleluja, Hephata, weil wir wissen, Gott wird auch dies erfüllen und die Juden sammeln aus allen Enden der Welt. Da läuft unser heiß und kalt den Rücken runter, wenn wir heute wissen, Gott sammelt sein Volk. Und was noch viel wunderbarer ist, das Volk Israel wird den Messias Jesus erkennen und ihn anbeten. Und Israel wird einmal sagen, unsere Stärke sind nicht unsere Raketen und unsere Düsenjäger, unsere Kampfhubschrauber, wie sie es heute leider müssen, in der großen Anfeindung um sie herum, sondern der Herr wird für uns streiten. Und der Herr führt unsere Sache zu Ende. Jesus ist der Messias Israels. Aber das ist nicht nur für das Volk Israel wichtig. Ich möchte Ihnen nur die biblischen Zusammenhänge zeigen, wie sich das wirklich alles buchstäblich in der Schrift erfüllt, wie man sich auf das Wort Gottes verlassen kann. Sondern mir ist jetzt so wichtig, ob wir das heute aufnehmen, die Zeit, die den Heidenvölkern gelassen ist, zu denen gehören wir, läuft ja aus. Und wir haben heute noch das Angebot Jesu, bevor sich Jesus seinem Volk Israel zuwendet und die Decke von den Augen Israels wegnimmt. Dass wir es erkennen sollen, für uns ist dieser Heiland gekommen und er will bei uns Einkehr halten. Israel wird sicher wohnen, ohne Angst. Wie wird es sicher wohnen, wenn es sagen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Was heißt denn das wieder? Der Herr unsere Gerechtigkeit. Ich fange mit den abstrakten Worten so wenig an. Das heißt doch ganz einfach übersetzt, Jesus starb für meine Schuld. Ich kann leben, weil Jesus für mich eintritt. Wissen Sie das sicher? Woher soll ich denn das wissen? Durch sein Opfer am Kreuz, das ist doch die Gerechtigkeit, die Jesus mir erworben hat. Ich bin nicht gerecht. Ich habe so viel Falsches an mir. Ich habe das Gebot Gottes so oft übertreten. Aber ich lebe von der Vergebung Jesu. Und Menschen, die das sagen können, Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Der hat keine Angst mehr. Gott hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Israel wird sicher wohnen. Das ist die Freude der Adventstage. Wir haben keine Angst mehr, was uns auch bewegt hat. Ich lege mein Leben in die Hände Jesu. Und das haben sie erst dort richtig gemacht, wo sie sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat für mich die Rechnung bezahlt. Er hat die Schuld meines Lebens getilgt. Ich bin frei von allem anderen. Ich darf fröhlich ruhen und ganz sicher sein. Darum darf ich Ihnen gesegnete Adventstage wünschen. Amen.